Jetzt darf ich uns den Text zu unserer heutigen Predigt lesen. Er ist wieder aus dem Timotheusbrief. Wir haben ja unser schönes Kärtchen. Da lesen wir drin. Ich muss sagen, ich lese es nicht jeden Morgen, aber ich habe es schon mehrmals im Ganzen gelesen. Zu meiner Ehrenrettung. 2. Timotheus 3 von Vers 1 bis 11, leicht gekürzt nach der Genfer Übersetzung. Das sollst du wissen, Timotheus, dass am Ende der Tage schwierige Zeiten kommen werden. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großtuerisch und arrogant. Sie werden ihre Mitmenschen beleidigen, ihren Eltern nicht gehorchen, undankbar sein und weder Ehrfurcht noch Mitgefühl kennen. Sie werden unversöhnlich sein. Verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, voll Hass über alles Gute und zu jedem Verrat bereit. Sie werden vor nichts zurückschrecken, um ihre Ziele zu erreichen und werden von Hochmut verblendet sein. Ihr ganzes Interesse gilt dem Vergnügen, während Gott ihnen gleichgültig ist. Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes, die sie so verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen würden, wollen sie nichts wissen. Von solchen Menschen halte dich fern. Zu ihnen gehören auch die, die sich in fremde Häuser einschleichen und leichtgläubige Frauen in ihren Bann schlagen. Frauen, in deren Leben sich die Sünde angehäuft haben und die ein Spielball aller möglichen Leidenschaften sind, die immerzu etwas Neues hören wollen und doch unfähig sind, jemals die Wahrheit zu erkennen. Diese Irrlehrer widersetzen sich der Wahrheit. Es sind Menschen, deren Denken durch und durch verdorben ist und deren Glauben keine Prüfung standhält. Doch sie werden nicht weit kommen, denn ihr Unverstand wird offen zutage treten. Timotheus, du aber bist meiner Lehre gefolgt, hast dich an die Grundsätze gehalten, nach denen ich lebe, und hast dich auf dasselbe Ziel ausgerichtet wie ich. Du hast dir meinen Glauben, meine Geduld, meine Liebe und meine Standhaftigkeit zum Vorbild genommen und hast dich auch nicht dadurch abhalten lassen, dass ich Verfolgung und Leiden zu ertragen hatte. Und aus all diesen Gefahren und Leiden hat mich der Herr gerettet. So, jetzt sind wir gespannt, was wir dazu hören.
Danke, Elisabeth. Wenn ich diesen Text aus dem 2. Timotheusbrief höre oder lese, aber auch ähnliche Passagen aus dem 1. Timotheusbrief, ziemlich ähnlich, und aus anderen Bibelteilen, dann erinnert es mich irgendwie automatisch an einen bestimmten Spruch aus dem Buch Sprüche. Da heißt es, wenn keine Offenbarung Gottes da ist. Und Luther hat es übersetzt, da verwildert das Volk. Wenn Gott zu den Herzen der Menschen nicht spricht, wenn Gott zu ihrem Denken und Verhalten nicht durchdringt, dann wird das Volk eben wie verwildert. Und dementsprechend bildet sich auch die Moral und die Ethik aus. Und ehrlich gesagt, wenn das Wort Gottes mich nicht erreichen, nicht ansprechen würde, wäre ich sehr wahrscheinlich auf dem Wege der Verwilderung, wie auch immer die auszusehen mag. Und wenn ich das höre jetzt, dass Menschen verwildern ohne die Impulse Gottes, dann höre ich wiederum ganz gerne diesen Appell, ja, diesen flammenden Appell des Apostels an den Timotheus. Vers 11, du aber, Und da ist ein klares Zeugnis zu dem jungen Menschen. Du aber bist meiner Lehre gefolgt, hast dich an die Grundsätze gehalten, nach denen ich lebe, und hast dich auf dieselbe Ziel ausgerichtet wie ich. Du hast dir meinen Glauben, meine Geduld, meine Liebe und meine Standhaftigkeit zum Vorbild genommen und hast dich auch nicht dadurch abhalten lassen, dass ich Verfolgungen und Leiden zu ertragen hatte. Und aus allen diesen Gefahren und Leiden hat mich der Herr gerettet. Und wenn ich noch ein Stückchen weiter in dem 2. Timotheusbrief ganz an den Anfang denke, da heißt es, Gott hat uns etwas gegeben, damit wir eben nicht alleine irgendwie in dieser Welt uns auseinandersetzen mit all den Fragen und Themen, um nicht zu verwildern oder aus irgendeiner Quelle geadelt zu sein. Da heißt es, Gott hat uns einen Geist gegeben, der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und das erinnert mich wiederum an die Gaben des Heiligen Geistes. Aus Galaterbrief, Kapitel 5. Früchte des Heiligen Geistes sind Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das sind so die Gedanken, die mir einfach automatisch durch den Kopf gehen, wenn ich diesen Text jetzt von Paulus lese oder höre. Und so habe ich diese Predigt auch überschrieben, entschieden auf dem richtigen Weg bleiben. Paulus spricht hier von den schweren Zeiten der letzten Tage, von der Endzeit. Und wenn wir an die Endzeit denken, dann ist es volkstümlich, aber auch oft in unseren Köpfen üblich festzuhalten, dass es so etwas wie ein Weltende gibt. Endzeit. Da möchte ich gerne ein bisschen an dieser Stelle ergänzen, dass wenn es um Endzeit und um Weltende geht, dann geht es von der Bibel her nicht um einen bestimmten Zeitpunkt, der von vornherein schon für die Menschen irgendwie definiert ist oder von den Menschen verstanden und festgehalten wird. Viele sprechen von einem gewissen Weltende, aber das Neue Testament argumentiert an der Stelle über diese letzte Phase, ohne sich auf eine ganz konkrete Zeit festzulegen oder festzubinden. Diese Phase wird damit eingeläutet, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist. Sein Kommen ist das Anläuten der letzten Zeiten. So wird es in dem Brief der Hebräer, an die Hebräer argumentiert. Sein Kommen ist der Anbruch des Reiches Gottes, das noch nicht vollendet ist damit, aber schon anbricht. Jesus läutet schon sozusagen die Endzeit, die über diese Zeit steht und sich entfaltet, um vollendet zu werden. Und Christi Wiederkunft wird dann diese Zeit vollenden. Dieses angebrochene Reich Gottes wird vervollständigt zu Christi Wiederkunft. Und so leben wir einfach als Christen in dieser spannenden Zeit oder in dieser spannenden Epoche schon jetzt. Schon jetzt ist die vollendete Welt Gottes irgendwie im Gange unter uns. Schon jetzt aber ist die Welt ganz schlecht und wird noch schlechter. Aber noch ist die Welt nicht vollendet und sie wird noch schlechter. In dieser Spannung leben wir einfach. Und wir müssen sie auch aushalten. Die ist nicht einfach. Gerade wenn wir solche Prognosen mit genaueren Beschreibungen hören, wie es alles sein wird und selber auch sehen, dass es so wird. Aber wir können uns nicht festlegen, dass es die Endzeit ist. Wir leben in der Phase der Endzeit und die ist sehr weit gedehnt. Und Paulus dringt so richtig mit diesen Beschreibungen hinein in das Denken des jungen Menschen und versucht ihn ein Stückchen zu gewinnen für das, was in ihm, in seiner Biografie und mit ihm Gott schon tut. Deswegen erinnert er am Anfang an die Verwandtschaft, die schon mit Gott gelebt hat und Zeugnis abgelegt hat und dass Gott in ihm auch sein Werk schon vollzieht. Und immer wieder wird in dem zweiten Timotheusbrief gesprochen, ähnlich wie hier, du aber Timotheus. Also wenn ihr diesen Brief, wie Elisabeth angedeutet hat, mehrmals durchgelesen habt in diesen Wochen, werdet ihr einfach staunen, wie oft es kommt, dass Paulus sagt, du aber. Er beschreibt etwas als Wirklichkeit der Gemeinde, die nicht stimmt, die nicht korrekt ist, hier auch wie die Welt sein wird. Du aber sei anders, weil in dir ist schon das andere drin. Und nicht nur, dass der Glaube der Vorfahren in dir etwas wirkt und du dich dem einfach anschließt, sondern unter der Auflegung des meiner Hände hast du die Gabe des Heiligen Geistes bekommen und die ist in dir wirksam. Entfalte sie. Das heißt, du aber Timotheus sei so und so nicht nur Appell, sondern das ist auch ein Zuspruch. Du kannst das, weil das in dir schon wirkt. Weil diese Dimension des Reiches Gottes in dir schon lebt und zur Entfaltung gebracht werden möchte oder zur Entfaltung kommen möchte, trage du dazu bei, dass es geschieht. Und der Kontext, in dem der zweite Timotheusbrief geschrieben worden ist, ist wirklich kritisch. Ich habe schon einiges zu Einleitungsfragen in den letzten Predigten dazu gesagt, aber heute gebe ich noch eine Indiz, die ganz wichtig ist. Man muss auch daran erinnert werden, dass im Jahr 64 in Rom einen ziemlich verheerenden Brand gab. Viele Häuser sind abgebrannt, Menschen haben viel Not erlitten. Und sicherlich muss man einen Schuldigen finden. Wer hat den Brand gelegt? Und der Kaiser Nero, der war sowieso nicht so gut auf die Juden und schon gar nicht auf die jungen Sekte, so hieß es damals in den intelligenten Kreisen im Römischen Reich. Das liegt nahe, dass die das gemacht haben. Und so kam es schlagartig zu einer weiteren Verfolgung für Juden und ganz besonders für die Christen. Schwere Zeiten angebrochen. Das waren reale Gefahren für die Christen. Nicht nur, dass sie für ihr Glauben kritisiert wurden oder dass sie vielleicht auch hier und da eingeengt werden, sondern dass man gesagt hat, auch wer die Lehrer, also die Apostel und andere Gemeindeleiter und so weiter verehrt oder ihnen folgt, der kommt in Gefahr, dass er eben staatskritisch ist, dass er nicht nach dem Vorbild des Kaiser Neros lebt. Er ist eben derjenige, der zu dieser Sekte gehört. Und deswegen lässt es auch nachvollziehen, warum im zweiten Timotheusbrief auch gesagt wird, dass der junge Mann nicht zu schämen braucht des Evangeliums und auch, dass Paulus in Fesseln ist. Er ist gefesselt worden, er ist in der Gefangenschaft, weil er das Evangelium verkündigt hat. Und wenn Timotheus sich dazu nicht bekennt, wenn er sich von Paulus absagt, dann ist er aus dieser Gefahr raus. Er muss sich schon zum Evangelium bekennen und zu dem Apostel, zu seinen Fesseln, dass er eben einer ist, der sich nicht anpasst. Es ist schwere Zeit in einem Kontext, den uns hier Elisabeth vorgelesen hat. Und für diese Beschreibung der schweren Zeit gibt es hier ein Wort, das nur an dieser Stelle vorkommt und ein einziges Mal nimmt Jesus nur das Wort in den Mund nach der Bergpredigt. Chalepos heißt es. Das kommt nur in diesem Text ein einziges Mal im Neuen Testament vor und Jesus spricht dieses Wort in Matthäus 28 und das möchte ich gerne euch weitergeben, um einfach auch ein bisschen dieses Wort zur Sprache kommen zu lassen. Wir sagen jetzt schwere Zeiten, aber es kann auch wütende Zeiten übersetzt werden. Bösartig, sehr gefährlich, schwierig. Und wo Jesus dieses Wort ausspricht, Chalepos, da ist eine Begegnung nach der Sturmstillung zwischen Jesus und zwei besessenen Menschen, die aus den Gruften kamen und die Menschen, die umherreisten, bedrohten, sodass niemand sich traute, des Weges dort zu gehen. So bösartig waren diese zwei besessenen Menschen. Also wütend, bösartig, sehr gefährlich, schwierig. Das ist das Wort, das eigentlich in diesem Kontext das Ganze so noch ein bisschen mal plausibel macht. Es ist nun nicht diese Beschreibung von Menschen, die irgendwie nicht so ganz nach Evangelium leben, nicht so ganz nach dem, was allgemein gut anerkannt wird. Es ist schon ein bisschen härter. Und es kann sein, dass auch uns solche Situationen begegnen, dass wir merken, manche Menschen begegnen uns nicht nur abweisend oder kritisch oder skeptisch. Das kommt immer wieder vor, wenn wir als Christen unseren Glauben bekennen. Es kann manchmal schon so sein, dass man merkt, oh, das ist richtig eine bösartige Absicht von einer Person mir gegenüber. Die will nicht nur mich kritisieren oder einfach mich mit meiner Meinung stehen lassen oder hinterfragen, sondern die hat im Sinne, mir etwas Schmerzhaftes zuzuführen oder etwas zu arrangieren, dass ich richtig etwas Böses, etwas Schweres erlebe. In unserer gesitteten Kultur ist es selten der Fall, aber in anderen Kulturen, das ist immer wieder der Fall, dass Christen richtig ganz bösartige Erfahrungen machen, wie Menschen ihnen begegnen. Und das ist so, wenn Menschen auf Gott nicht hören oder wenn Menschen sich nach dem Wort Gottes nicht ausrichten, wenn das Wort Gottes in ihnen nicht Fuß fassen kann, dann fasst etwas anderes in ihnen Fuß und oft eben der Gegenteil. Wir haben das Glück, dass wir in einer westlichen Kultur aufgewachsen sind, wo die gesellschaftlichen Werte auch mehr oder weniger nach christlichen Parametern ausgerichtet werden. Aber Menschen, die von dieser christlichen, kirchlich überlieferten Tradition nichts gehört haben, da wachsen sie in einem ganz anderen Kontext. Und da ist oft einfach Licht und Finsternis nebeneinander. Das kann wirklich schwer zugehen. Ihr wisst, dass das Ehepaar Döring, mit dem ich befreundet bin, in Sierra Leone 4 Jahre unterwegs waren, für Ralf, waren für Tina, die ist noch da, und in 2 Wochen sind sie wieder zurück nach Deutschland. Sie haben da so oft erlebt, wie dicht beieinander geschieht also eben das Licht, die Christen leben das Licht, und die Menschen dieses Landes sind oft richtig ganz, ganz feindlich angestellt und versuchen auch mit irgendwelchen bösen, okkultischen Ritualen die Christen zu bedrohen oder auch irgendwie sie zu behandeln, sie zu beschwören und so. Das wirkt sich auf die Christen auch aus. Das bringt auch Angst oder Zweifel oder Unsicherheit. Wenn dein Nachbar jetzt sagt, ich verfluche dich mit solchen und solchen Formeln, das macht was mit dir aus. Du kannst aber halt auch daran wachsen. Du kannst daran auch die Gotteskraft umso mehr erleben, Gottes Schutz. Aber erstmal, es kann einen sehr verunsichern und sehr viel Angst in einem bewirken. Dieser Verfall der Moral, von dem hier gesprochen wird, dieser Verfall der Werte, das gehört zwar in diesen Kontext, dass die Zeiten einfach, in denen wir leben, grundsätzlich Endzeiten sind, aber es wird auch an anderen Stellen, wo darum gesprochen wird, auch gesagt, dass das sich auch immer steigern wird. Und deswegen ist auch nicht verkehrt, dass manche von heute auch sagen, wir leben wirklich in der Endzeit. Und dazu muss ich auch mein Ja finden, weil all das, was von der Endzeit gesagt wird im Neuen Testament, sich summiert und eben steigert. Nicht nur Verfall der Moral, nicht nur das Verlassen der Werte, nicht nur Anhäufung von Naturkatastrophen, Erdbeben und so weiter und Kriegen, sondern auch, dass Menschen sich immer mehr auch den alten Ritualen vor der christlichen Kultur zuwenden. Das ist noch eine andere Nummer. Deswegen leben wir in einer Zeit, die wirklich kritisch ist, die ist zwar eingebettet in diese große Epoche der Endzeit, aber wir müssen schon nach wie vor an uns diesen Appell heranlassen, dass wir wachsam leben und dass wir aufpassen und dass wir eben, du aber, Timotheus, diesen Aufruf auch an uns ranlassen. In uns ist schon so viel, was Gott uns gegeben hat. Wir erleben immer wieder diesen Kontrast, dass unser Denken, unser Handeln sich unterscheidet von den Menschen und wir erleben immer wieder, dass wir wirklich nur schwach sein können, dass wir auch versagen können, dass wir auch eben Angst haben können, wenn wir bedroht werden oder skeptisch von anderen Menschen behandelt werden. Es kann uns auch entmutigen, wenn wir merken, unsere Worte, unsere Tätigkeit nicht auf Beifall stoßen. Und immer wieder einfach Menschen geben uns keine Anerkennung und kommen auch nicht zum Gottesdienst oder teilen mit uns ihren Glauben nicht. Und dennoch lebt in uns dieses Reich Gottes, mit dem Jesus gekommen ist und das angebrochen hat. Weil Gottes Wort in unseren Herzen lebt. Weil Gottes Geist in uns wirkt und sich entfalten möchte. Weil Gott selbst treu ist und uns nicht verlassen möchte. Weil das, was Paulus hier erlebt, ich habe viel erlitten, du, Timotheus, hast dazu bekannt, hast das unterstützt, hast auch dadurch gute Note abgegeben, du bist auch ein Standhaftiger. Aber Gott hat mich von all dem gerettet, von all den Gefahren und Leiden. Gott, der Herr, hat mich gerettet. Und daraufhin möchte er auch den Timotheus ausrichten und ermutigen, dass er auch davon ausgeht. Du stehst zu mir, du befolgst meine Lehre, die schon auch in Verbindung steht zu der Verwandtschaft von dir. Du gibst den Raum dem Heiligen Geist. Du zeigst auch ein Profil, in dem du dich mutig bekennst zu Christus und zu mir. Aber Gott ist eben ein Kümmerer. Ich kümmere mich, indem ich dich ermutige. Ich kümmere mich um dich, indem ich dich ermutige. Aber am Ende ist Gott selbst der Kümmerer. Er ist treu. Und was er angefangen hat, das wird er auch vollenden. Gottes Treue ist verlässlich. Das möchte Paulus bekräftigen. Sowohl mit der Aufzählung, was er in seinem Leben alles erlebt hat, als auch indem er das dem Timotheus zuspricht. Gott ist treu. Er war bis jetzt in deinem Leben treu und er wird auch so bleiben. Und das ist das, was hier im Timotheusbrief so richtige, tiefe Spureindrücke erkennen lässt. Es geht nicht um Paulus selbst. Er spricht viel von seinen Schwächen. Er spricht viel auch davon, dass Christsein ist nicht attraktiv. Es ist ein schwerer Weg. Es ist auch eine Entscheidung für ein Leben durch die enge Pforte. Und es ist nicht immer auch leicht zu erkennen, die Spuren, die Gott in unserem Leben eindrückt. Aber Gott ist treu und er wird das auch vollenden. Und deswegen heißt es auch hier für uns, wenn wir diesen Appell an uns ranlassen, du aber Timotheus, du aber Valeri, du aber Gemeinde Kelkheim, liegt es einfach nah zu sagen, okay, ich öffne mich dem. In einer Zeit, die bei uns vielleicht nicht so ganz schwer und schwierig und bösartig ist, aber dennoch schon deutliche Eindrücke vermittelt, dass es so werden könnte, dass ich in dieser Zeit und wir in dieser Zeit uns richtig auch fragen, wie wollen wir bewahren in unseren Treue, in unseren Tagen diese Treue Gottes, die er an uns praktiziert. Dass das, was er begonnen hat, zur Entfaltung kommen möchte und sich wirklich in Früchten des Heiligen Geistes äußern möchte, um vollendet zu sein. Und Gott wird auch seine Treue bis zu Ende einhalten. Und zugleich, wie können wir trotz aller Zweifel, trotz aller Skepsis, trotz aller Bedrohungen vielleicht, trotz aller Abweisungen vielleicht, doch die Nächstenliebe in uns flammend behalten? Das wäre ein Kontrast darstellen zu dem, was Paulus hier in so vielen Worten aufgezählt hat von den Menschen, die zu der Endzeit gehören. Wie können wir bewahren die Treue Gottes unter uns und damit auch unsere Treue zu ihm festhalten und an der Nächstenliebe, die das alles, was Paulus kritisch aufzählt, leuchtend einfach als ein Paket den Menschen entgegenbringt. Nächstenliebe, dabei sein, mit Evangelium in diese Zeit hineinwirken, mit der Kraft des Heiligen Geistes, mit der Liebe des Heiligen Geistes, mit der erfrischenden Wirkungskraft des Wortes Gottes zu den Menschen gehen und unter den Menschen sein und mitmischen und schauen, ob Gott hier und da Menschen Gnade schenkt, dass sie auf seine Spuren kommen oder dass sie seine eingedrückten Spuren entdecken. Oder an einer Stelle in unserem Text sagt er, dass sie auch wieder zurückkommen, die sich verirrt haben, dass sie zurückkommen. Auch um sie sollten wir uns bemühen. Aber es geht nur dann, wenn wir an der Treue Gottes festhalten, die er uns entgegenbringt, ihm treu bleiben und auch die Nächstenliebe bewusst praktizieren. Damit die Kraft Gottes unter uns sich entfaltet und damit auch heute und an diesem Ort Gottes Licht leuchten kann. Denn die Zeiten sind ja schwer, bösartig, gefährlich, dunkel. Es bedarf des Lichts. Und damit gesagt, es bedarf uns. Es bedarf mich und dich. Überall dort, wo dieser Text von Elisabeth vorgelesen zutrifft. Das ist der richtige Weg, auf dem wir bleiben sollten. Und dazu möchte ich gerne uns auch ermutigen. Lass uns einzeln und gemeinsam, und da sage ich zuallererst zu mir selbst, entschieden bleiben, entschieden. Dann kommt dieser Aufruf auch bei uns fruchtbringend an. Dazu habe ich ein Bild entwickelt oder gefunden und übernommen, das ich gerne uns jetzt vor Augen führen lassen möchte und dass wir ein bisschen darüber nachdenken. Nachdenken, wie bleiben wir auf diesem Weg? Er ist nicht einfach, er kostet was. Aber wie bleiben wir dabei? Wollen wir uns vielleicht heute einmal neu ermutigen oder wollen wir vielleicht heute einmal neu uns dafür entscheiden? Danach kommt ein Zuspruch von einigen Worten aus dem Neuen Testament, die Gott vielleicht uns selbst persönlich und als Gemeinde heute schenken möchte. Aber zunächst das Bild zum Reflektieren.